und herzlich willkommen zu Episode Nummer 14 nach Adam Riese und Eva Zwerg von Diskothesen, dem Popmusik-Podcast mit Carina und mir. Ich bin Mathis. Grüß dich, Carina.
Hi, Mathis. Fühlt sich so lange an, aber so gut, weg zu sein.
Noch null aus der Übung.
Ja, hoffen wir es.
Carina, ich hätte schon gehört, du hast ja gestern einiges an Roséwein in den Körper getankt. Deswegen habe ich mir eben nochmal vom Späti den solidarischen Kontersekt geholt. Wir sprechen ja in unserem Smalltalk am Anfang immer am liebsten über die Getränke, die wir trinken eigentlich. Deswegen kurz an Mod des Perlweins, der jetzt eingegossen wird.
Richtig, Prost. Ja, wieder verkatert, das klingt ja auch assi. Aber was will man machen? Manchmal ist das Leben einfach so, manchmal geht es nicht anders, ihr kennt das ja.
Gut, wir widmen uns heute schönen Ding, nämlich Nicolas Jaar, der am Freitag ein Album veröffentlicht hat. Das ist aber an sich gar nicht unbedingt wert, vielleicht einen ganzen Podcast damit zu verbringen, denn das ist bereits das dritte Album, das er dieses Jahr veröffentlicht hat. Das zweite unter dem Namen Nicolas Jaar und noch eins unter dem Namen Against All Logic. Aber uns ist so ein bisschen aufgefallen, auch als wir rumgefragt haben nach Nicolas Jaar ExpertInnen, die vielleicht Lust haben, uns hier zu joinen im Podcast, dass ganz viele Menschen sagen, ja klar, Nicolas Jaar kenne ich finde den heiß und so, aber im Detail weiß man eigentlich nicht so genau Bescheid. Deswegen haben wir uns gedacht, es ist allerhöchste Zeit, Nicolas Jaar ein bisschen zu porträtieren und erklären, und das wollen wir heute versuchen. Und dazu haben wir natürlich wie gewohnt als allererstes ein paar biografische Facts zusammengesammelt, und die kommen jetzt.
Nicolas Jaar ist Nicolas Jaars bürgerlicher Name. Er wurde vor 30 Jahren in New York geboren. Seine Eltern sind in Chile geboren. Sein Vater Alfredo Jaar ist auch Künstler, macht vor allem Installationen, die sich oft mit internationaler Politik beschäftigen, hat mehrfach auf der Documenta in Kassel und auf der Biennale in Venedig ausgestellt. Nicolas Jaar veröffentlicht auch unter dem Namen Against All Logic. Seine Anfänge liegen in der New Yorker House-Szene. Mit 17 beginnt er aufzulegen, mit 18 veröffentlicht er seine erste EP und dann alle paar Monate eine weitere. Am auffälligsten sind seine Tempi. Die meisten New Yorker House-DJs spielen zu dieser Zeit kontinuierlich mindestens 120 BPM. Nicolas Jaars Produktionen sind oft halb so schnell. Spätestens das Debüt Spaces Only Noise 2011 macht ihn zum Kritikerliebling. Als spärlich, als karg werden die Tracks beschrieben. Dabei sind in Nicolas Jaars Projektdateien oft 70 Spuren übereinander geschichtet. Spärlich ist subjektiv, sagt er deshalb in einem Interview mit Electronic Beats. Musik kann spärlich wirken, wenn sie kompliziert ist, und kompliziert wirken, wenn sie spärlich ist. Das Tempo und die Spärlichkeit sind Nicolas Jaars wichtigste Instrumente. Sie erlauben uns, nah genug an seine Songs heranzukommen, um zu bemerken, dass jedes Detail und jedes Geräusch eine Rolle spielt.
Mathis, du hast jetzt schon einige verschiedene Projekte von der Musik unter seinem bürgerlichen Namen bis zu Against All Logic. All das hast du schon erwähnt. Was ist denn dein persönlicher Bezug? Welche Beziehung hast du zu seinem musikalischen Werk? Hast du bisher viel davon gehört? Und wenn was?
Ja, ich muss auch zugeben, für mich war Nicolas Jaar, glaube ich, ebenso wie für die anderen Menschen, die sagen, ah, kenne ich, sexy Typ. Ich habe das Gefühl, wir werden heute sehr oft erwähnen, dass Nicolas Jaar attraktiv ist. Das ist okay. Nee, für mich war Nicolas Jaar eine Weile lang auch nur so ein Name, der durch die Gegend geschwirrt ist. Und man hat dann wissend genickt und gedacht, zu Hause muss ich mich da mal reindiggen. Und wenn man dann ein paar Bier später zu Hause ist, hat man es schon wieder längst vergessen. Und der Wendepunkt war bei mir tatsächlich kein Album unter dem Namen Nicolas Jaar, sondern das erste Against All Logic Album, das 2018 erschienen ist. Die Against All Logic Alben heißen ja 2012 bis 2017 und 2017 bis 2019. Und diese Titel klingen also so ein bisschen danach, als wären das Compilations mit allem, was er noch auf der Festplatte rumliegen hatte, was in seinen restlichen Output nicht so reingepasst hat. Und dann wollte er das halt mal auf den Markt werfen. Und das stimmt wahrscheinlich sogar so ein bisschen, aber es ist trotzdem irgendwie ein krasses Understatement, weil das wirklich sehr, sehr geile Alben sind, auf denen er im Prinzip House-Musik macht, die mit Soul- und Funk-Samples arbeitet, die total groovy und lässig klingt, und zwischendurch kommen immer mal wieder so die Störgeräusche und die experimentellen Nicolas Jaar-Momente durch, und es ist alles irgendwie grandios arrangiert und die Samples teilweise sehr interessant, irgendwie geflippt und verfremdet. Auf dem zweiten Against All Logic Album zum Beispiel, Carina, du als Beyoncé-Fan wirst das doch appreciaten, flippt ja. Er ja das Baby Boy, You Stay On My Mind von Beyoncé und Sean Paul auf dem Song Fantasy, aber er macht so ganz andere Betonungen und eine ganz andere Melodie eigentlich daraus. Genau, die Against All Logic Alben sind auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Das bin ich jetzt mal am Anfang gleich losgeworden, weil wir im Weiteren ja dann eher über seine Diskografie als Nicolas Jaar sprechen werden. Wie ist bei dir? Wann war deine erste Begegnung mit Nicolas Jaar?
Ich muss erstmal sagen, ich kann das gut nachvollziehen, dass du dich sehr da nah dran an den Against All Logic Sachen fühlst. Ich muss sagen, so richtig geklickt hat das bei mir auch, als er dann das erste Projekt unter diesem Namen Against All Logic veröffentlicht hat, weil das ein bisschen weniger formell war und so ein bisschen weniger gewollte Abstraktion, trotzdem aber noch kunstvoll im Umgang mit Samples und was er da kreiert. Aber insgesamt ein bisschen zugänglicher, finde ich, als das, was er unter seinem bürgerlichen Namen Nicolas Jaar veröffentlicht hat. Das war häufig, muss ich sagen, ich habe mich manchmal fast schon so ein bisschen zwingen müssen, total abgefeiert auf Pitchfork. Dann dachte ich, okay, ich muss da auf jeden Fall mal rein, denn ich hatte oft das Gefühl, es ist so schon, das muss man sagen, Musik für Hochgesinnte. Elitäre Menschen mit hohem Kunstverständnis. Weißt du, was ich meine?
Na klar. Voll.
Ja, also das klingt jetzt erstmal ein bisschen platt, aber gerade was jetzt dieses Debütalbum ausmacht von ihm, Spaces Only Noise heißt das, das ist insgesamt, würde ich sagen, schon sehr wenig greifbare, seltsame Musik. Eigentlich auch nicht Clubmusik in dem Sinne, obwohl viele es so nennen wollen, aber sehr nachdenkliche, kompliziert arrangierte Musik, mit der man sich, glaube ich, lange Zeit befassen muss, um da wirklich vollen Zugang zu finden. Das zweite Album Sirens hat mich dahingehend ein bisschen mehr noch gecatcht, weil die Bewegung innerhalb der Songs ein bisschen offensichtlicher waren. Man kann sagen, es ist vielleicht das poppigere Album auch. Mehr Bewegung in dem Sinne, dass man beispielsweise bei The Governor, ein Song, der mir damals sehr gut gefallen hat, da changiert der Song immer von Post-Punk, dann wieder so Piano-Akkorde, Störgeräusche, wieder hin zu Post-Punk-Arrangements. Da sind offensichtlichere Widersprüche und das hat mich ein bisschen mehr mitgenommen als dieses etwas Mono, also wenn man sich jetzt, wie gesagt, oberflächlich das nur anhört, wirkt dieses erste Album so ein bisschen monolithisch, finde ich. Ja, das ist vielleicht schwierig. Das ist sowohl schwierig im Club. Ich frage mich manchmal, wie ich das einordnen soll. Ich finde das sowohl, ist ja keine Musik, zu der du im Club tanzt, aber sich das zu Hause reinzufahren nach dem Rosé-Katerabend ist vielleicht auch nicht ganz das. Also man muss das schon unter vollem Bewusstsein, glaube ich, tun, um da richtig reinzufinden.
Es wird auch immer wieder darüber philosophiert, ob Nicolas Jaar im Club funktioniert. Ich glaube, er ist sich da selber auch nicht so ganz sicher. Er will das vielleicht gar nicht unbedingt. Die Sachen, die er dann live macht, mit Band, sind ja dann auch oft eher improvisiert und klingen eher ein bisschen anders. Ich finde, es gibt, du hast jetzt das gefeierte Debütalbum Spaces Only Noise schon erwähnt und die Pitchfork-Texte dazu, die natürlich unser aller Grabmesser sind. Da sind vereinzelte Songs drauf, habe ich das Gefühl, wo er in so Hausgefilde vordringt, wo man dann irgendwie Lust hat zu tanzen, wo irgendwie so eine Bassline reinkommt, also auf dem Titeltrack zum Beispiel, auf Spaces Only Noise, If You Can See. Wenn da die Bassline reinkommt, dann habe ich schon das Gefühl, dass es eine Bassline für den Moment um 10 Uhr morgens im Techno-Club, wo alle Menschen, die letzten paar Stunden apathisch auf der Stelle getanzt und ihrem Serotonin hinterher getrauert haben, dann noch mal wach werden und die Arme in die Luft werfen. So,
ja, so eine Bassline. Das ist schon so sehr geradlinige Pop-Bassline fast schon, das stimmt. Ja,
so eine Melodic House Bassline halt, ne? Wie man sie auch oft so Get Physical Sachen findet oder so. Und trotzdem ist das irgendwie eine Down-Tempo-Nummer und er nuschelt dann so seinen Gesang darüber und das ist alles immer noch relativ trocken produziert und irgendwie verschroben. Aber lass uns doch mal ganz allgemein fragen, was fanden die KritikerInnen an Spaces Only Noise 2011 so gut? Was meinst du?
Ich glaube, dass es 2011 gewissermaßen noch ein bisschen für ihn ein Alleinstellungsmerkmal war, das hast du ja im Einspieler auch schon erwähnt, so sehr entschleunigte Tanzmusik zu machen und dem Ganzen dann eine Fülle an Instrumenten hinzuzufügen, sei das jetzt Klavier, Orgel, Gitarre, Saxophon. Das ist irgendwo zwischen digital und analog, aber man hört in diesem, wenn man diesen Song im Ganzen hört, die Prozesse dahinter gar nicht so sehr ist. Es wirkt wie eins. Man kann das gar nicht genau auseinanderklamüsern. Was ist jetzt digital, was ist wirklich analog? Und er macht das alles zu einer Form, die er irgendwie konstant hält und trotzdem werden währenddessen immer trotzdem so kleine neue Formen gegossen und er driftet immer ganz langsam in so ausgedehnte Beat-Passagen ab. Und je weiter der Track läuft, desto mehr Beats kommen da hinzu. Und das hat, glaube ich, ein Geschick und wirklich eine Auseinandersetzung mit Sounddesign, die, glaube ich, ja, auf jeden Fall beachtenswert ist und die viele KritikerInnen auf jeden Fall wertschätzen, ist mein Gefühl.
2011 ist mir dann noch eingefallen, ist allerdings ja auch das Jahr, in dem das Debüt von James Blake herausgekommen ist, ne? Dass man, also jetzt würde man James Blake nicht mehr unbedingt mit Nicolas Jaar vergleichen, aber auf diesem Debütalbum so bezüglich irgendwie schräg und avantgardistisch, aber auch auf so eine relativ schüchterne, subtile Art und Weise kann man da schon Parallelen ziehen und dass in beiden die Musikpresse auch so ein bisschen so Elektroniker-Wunderkinder gesehen hat. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man 2011 auch offen für diese Art von Musik war. Und mich erinnert Spaces Only Noise so ein bisschen an Minimal Music. Also nicht Minimal Techno, sondern so den Vorläufer Minimal Music, den Steve Reich und Philip Glass und so geprägt haben. Nur, dass es halt verspielter und weniger durchkomponiert klingt als diese Sachen. Also es wird auf diesem Album ja irgendwie geflüstert und gesummt und es werden Naturgeräusche eingespielt und irgendwelche Field Recordings von Gesprächen und spielenden Kindern. Ja. Und so Elemente, die wirklich nach dem Klischeebild von der Ambient-Platte klingen, irgendwie, ja, wie sie auch beim Friseur laufen konnte. Aber dann halt doch irgendwie auf eine progressive Art und Weise und dann doch immer wieder so mit einem Fuß in der Hausmusik. Und ich glaube, es macht die Musik auch irgendwie sympathisch, dass man da ganz viel entdecken und ganz viel fühlen kann und es aber nie so diesen großen Genie-Gestus hat, den irgendwie andere so Avantgarde hat oder den auch Minimal Music vielleicht eher in der Wahrnehmung hat, weil es da so sehr auch noch um die Komposition geht und nicht nur um die Klanglichkeit irgendwie.
Ja, wobei ich sagen muss, Teile davon, das ist jetzt eine wirklich persönliche Einschätzung, Teile davon finde ich doch schon ein bisschen, wenn ich das sagen darf, prätentiös. Wenn am Anfang dann dieser Opener Être, also französisch für sein, dann plätschern das Wasser, ausgedehnte Zitate in Französisch, bevor dann so Orgelakkorde kommen und dann so dieses, das ist schon auch, ne?
Klar.
Das hat auch schon eine gewisse elitäre Pose und ich glaube schon, dass er schon auch weiß auch, dass das als Meisterwerk gilt und hat, glaube ich, auch schon den Anspruch, sich dahingehend immer noch ein bisschen weiter selbst zu übertreffen, immer ein bisschen weirder noch, immer noch ein bisschen stranger. Ich glaube nicht, dass das so ganz an ihm vorbeigeht.
Ja, also die Sachen, die da zitiert werden, sind schon irgendwie in Anführungszeichen E-Kunst oder werden so gelesen, ne? Das kann natürlich auch einfach ein ehrliches Interesse von diesem Mann an diesen Sachen sein. Aber die Art und Weise, wie er dann damit umgeht und wie gesagt, irgendwie so sein, also er ist ja kein sonderlich guter Sänger, aber nuschelt dann halt so irgendwas drüber. Dieses Verschrobene, also ich glaube, wenn man sich die Musik von Nicolas Jaar als Kind auf dem Schulhof vorstellen würde, dann wäre es halt, glaube ich, nicht so der prätentiöse Typ, der alles kennt, sondern doch eher so der schüchterne Weirdo. Ja. wenn man diese Analogie mal ziehen will.
Ein Punkt, der mir noch einfällt dazu, was auf jeden Fall ebenfalls interessant ist und, glaube ich, auch von vielen sehr geschätzt wurde, ist diese Live-Umsetzung der Musik. Nicolas Jaar ist ja auch jemand, unfassbares Interesse daran hat, seine Musik live umzusetzen und Menschen daran teilhaben zu lassen, wie diese Schritt für Schritt zustande kommt. Da kann schon mal passieren, dass er im MoMA in New York 5-Stunden-Set macht, wo er dann langsam Samples aufeinander schichtet und 500 Menschen schauen ihm gespannt zu. Und was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, im Sinne von, es macht vielleicht jetzt nicht jeder klassische elektronische Musikproducer, dass er auch immer wieder wirklich Live-Instrumentalisten mit dabei hat und wirklich kein Set dem anderen gleicht. Er macht da ja wirklich jedes Mal eine Improvisation rein und nochmal was völlig Neues. Das ist natürlich auf jeden Fall was Spannendes und ich glaube, das hebt ihn auch definitiv ab von vielen, die vielleicht einfach nur ihr Set runterklatschen.
Das ist interessant, weil er im Studio, glaube ich, so jemand ist, der wirklich stundenlang irgendwie Sound Libraries mit Geräuschen und Field Recordings anhört, um dann genau den richtigen Klang zu finden, der noch in den Song passt. Obwohl die Songs teilweise so assoziativ klingen, ist das schon sehr viel Frickelarbeit, glaube ich. Und im Gegensatz dazu hat er dann live Spaß an der Improvisation. Aber bei dieser Art von Musik, wie gesagt, folgt das ja auch keiner logischen Gesetzgebung, welcher Klang jetzt am besten passt, sondern das kommt immer aus dem Bauch raus. Und deswegen ist dann eigentlich die Studioarbeit ja auch irgendwie nur so eine sehr viel langsamere Aus-dem-Bauch-Entscheidung als so eine improvisierte Live-Session. Und es hat immer noch nicht unbedingt dieses Komponierte, würde ich sagen.
Um mal überzuleiten, Nicholas Jarre ist auch wirklich ein vielbeschäftigter Mann, neben all den Live-Performances und den Nicholas Jarre-Alben und den Against All Logic-Alben. Dieses Jahr ist ja schon eins erschienen. Dann hat er im März Seniza, spricht man das so aus? Seniza?
Ich glaube Seniza.
Nicht ganz so easy, das lassen wir jetzt so stehen. Schon veröffentlicht und jetzt ist Telas, spanisches Wort, ich glaube zu Deutsch so viel wie Stoff, erschienen. Wenn wir, wo wir jetzt schon gesprochen haben über dieses Debütalbum, hat sich da was verändert klanglich? Kann man die irgendwie vergleichen?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass er sich immer weiter in Richtung so einer assoziativen Experimentalmusik entwickelt hat. Erstmal finde ich die Frage auch interessant, ob man Senizas und Telas zusammenfassen kann. Mhm. Die wurden ja so ein bisschen als Geschwister-Releases vermarktet und Senizas bedeutet Asche auf Spanisch und Telas, wie du gesagt hast, Stoffe. Diese Titel implizieren ja irgendwie schon ein bisschen, dass es hier an die Substanz geht oder um die Substanz geht, implizieren irgendwie eine Dekonstruktion und das passt dann dazu, dass das die beiden experimentellsten Releases sind. Und ich finde ganz interessant tatsächlich, dass er sich jetzt wieder und sehr viel seiner Muttersprache Spanisch bedient. Ich fand ganz interessant, dass zwei seiner ersten Hits, wenn man so will, spanischen Gesang hatten. Das waren die Tracks El Bandido und Mi Mujer von 2009 und 2010. Und es gibt ein Fader-Interview von 2016, das ich gelesen habe, in dem er erzählt, dass diese Songs entstanden sind, weil zu der Zeit sogenannter Ethno-Techno sehr erfolgreich war. Also Techno, der auf so eine exotisierende Art und Weise sich bei Musik aus anderen Kulturkreisen bedient hat und auch bei lateinamerikanischer Musik, was dann wiederum als kulturelle Aneignung kritisiert wurde. Und so hat Nicolas Jarre das scheinbar auch gesehen und das hat ihn bewegt, diese zwei Songs auf Spanisch zu singen, weil er das quasi authentisch tun kann. Und dann gab es ganz lange gar kein Spanisch mehr und jetzt haben wir plötzlich wieder ganz viel Spanisch in den Albumtiteln, in den Songtiteln und in den Vocals, obwohl auf dem neuen Album ja kaum Vocals drauf sind, aber auch die sind auf Spanisch. Das ist ja eine Gemeinsamkeit dieser Alben und auch ein Unterschied zu dem Werk davor. Hast du auch noch Gemeinsamkeiten, Unterschiede in der Diskografie gesehen, als du jetzt diese neuen Alben gehört hast?
Das schließt so ein bisschen an das, was du gesagt hast. Ich hatte das Gefühl, also je direkter die Musik bei Against All Logic wird, desto stranger und entrückter werden jetzt seine Nicholas Jarre-Alben. Und in dieser Hinsicht gleichen die sich ein bisschen, dass sie beide etwas noch entrückteres Sounddesign wirklich haben und er konsequent, finde ich, noch mehr Improvisationscharakter da drin ist. Und wir jetzt fast schon wirklich bei Ambient sind. Also dieser Pop-Aspekt auch, finde ich, zunehmend ein bisschen daraus schwindet und wir noch mehr Drone, Industrial und riesige Klangspannweiten haben. So ein bisschen wie Soundtracks zu irgendeinem abgefahrenen Science-Fiction-Film oder so ein Albtraum, den man hat, in dem man gnadenlos stirbt. Also die haben so atmosphärisch was
voll. Ich glaube, man kann Nicholas Jarre eh gut als Sounddesigner begreifen. Ne? Er hat ja auch mal irgendwie so einen alten surrealistischen Sowjetfilm ausgegraben von 1969 und dazu einen Soundtrack geschrieben, der dann als unter dem Titel Pomegranates als Download erschienen ist. Ja, voll. Also das hat auf jeden Fall was Sounddesign, wenn nicht sogar Soundtrack-artiges.
Und in gewisser Weise ist es, glaube ich, auch die, also beide Alben sind ja wieder einmal natürlich in der Isolation entstanden. Soviel ich weiß, hat er sich in einem ganz, ganz abgelegenen Winkel der Welt ohne Alkohol, Zigaretten und Koffein verbarrikadiert komplett.
Gott, furchtbar.
Und hat versucht, sich von der, schrecklich, wie schafft man denn das, sich von der Negativität der Welt zu befreien. Und die hat ihn aber wohl total verfolgt und er hat dann versucht, irgendwie alle Spannung, Wut und Traurigkeit, die er hat, und auch geopolitische Ängste zu verarbeiten, jeweils mit beiden Alben. Also vielleicht auch unter dem Aspekt, ich meine, sowohl in Chile als auch in Amerika beide Länder befinden sich in einem Zustand der Unruhen, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Und was ich rausgelesen habe, war, dass er auf beiden Alben, wenn auch ein bisschen in der einzelnen Ausführung unterschiedlich, versucht zu erforschen, wie leben wir, wo kommen wir her. Ja, so ein bisschen die Suche nach dem Urleben und wie unsere Gesellschaft jetzt in welche Richtung sich entwickelt und damit verbundene Ängste und Gefahren. Mhm. So viel habe ich jedenfalls dazu aus Interviews herauslesen können, dass das miteinander auch zusammenhängt.
Interessant, ja. Ich habe nur, glaube ich, einen Instagram-Post von ihm gesehen, wo er gesagt hat, das Against Our Logic-Album dieses Jahr war irgendwie Wut und das erste Nicolas Jarre-Album stand irgendwie für Trauer und von wegen seid mal gespannt, was da jetzt als nächstes folgt, irgendwie so in so einem Verarbeitungsprozess. Dafür steht dann Telas. Und ich hatte auch das Gefühl, am ersten klingt das so ein bisschen nach einem, ja, nach so einem Wiederaufbau, einer Wiedergeburt. Also, oder nach Konstruktion, vielleicht irgendwie gar nicht unbedingt nach Dekonstruktion, oder zumindest guckt er sich die Einzelteile sehr genau an. Ich finde, ein Unterschied ist zum Beispiel, dass er auf Telas im Gegensatz zu früheren Alben nicht so sehr die Sounds schichtet, sondern man hat das Gefühl, er spielt oft so ein Soundelement durch und dann schwillt das so ab und dann kommt wieder was anderes rein, ne? So ein bisschen mehr sequenziell von der Logik her.
Das ist interessant, was du sagst. Das ist, glaube ich, ja, absolut bewusst passiert. Das geht immer so ein bisschen von so einem liquiden Zustand zu einem festeren und wird dann wieder liquide. Und daran anschließend könnte man vielleicht noch erwähnen, dass das auch eine gewisse Rolle bei diesem Rollout sozusagen dieses Albums gespielt hat. Nicolas Jarre hat nämlich parallel zur Veröffentlichung schon ein paar Tage vorher eine Website online gestellt, die man nur über einen Chrome-Browser besichtigen konnte. Sein Gedanke war, um das vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu formulieren, das Album in einem liquiden Status auf dieser Website zu visualisieren, bevor es dann am Freitag in seiner festen Form, in dem Solid State erscheint.
Ja, ich habe mir diese Website auch mal angeguckt, telas.parts hieß die ja. Und irgendwie, also er macht ja gerne solche Spielereien. Es ist von Sirens auch eine Deluxe-Version erschienen, die dann irgendwie noch 3 Bonus-Tracks enthielt, die aber so als Fragmente über das Album verteilt waren. Also er schickt seine Fans irgendwie gerne auf so digitale Schnitzeljagden. Und wenn man sich die Mühe macht, sich das selbst zusammenzuschneiden, dann bekommt man Bonus-Content. Und ich habe mich da noch gefragt, wie man das lesen kann und ob man das vielleicht als so ein Spiel mit der Wertigkeit von Musik lesen kann. Weil so Sachen wie so limitierte Deluxe Editions oder ein alternatives Cover oder was auch immer mit Bonus-Tracks sind ja immer irgendwie eine künstliche Verknappung von Musik, die man dann bekommt, abhängig davon, ob man sich das leisten kann oder ob man sich rechtzeitig mit seinem Campingstuhl am Record Store Day vor einen Plattenladen setzt oder was auch immer. Und bei ihm funktioniert das dann eben ein bisschen anders. Und ob man diesen Bonus-Content erhält, ist abhängig davon, ob man als Fan Nerd genug ist, um sich das so zusammenzufrickeln und zu verstehen, was er da für ein Puzzle, für eine Schnitzeljagd aufgebaut hat. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt als eine antikapitalistische Praxis lesen kann oder ob das ein bisschen zu hoch gegriffen ist, aber so ein bisschen, ich meine, er veröffentlicht ja auch über sein eigenes Indie-Label. Es ist quasi eine Art zu sagen, ne, also die Fans, die sich freuen, dass sie da den Bonus-Content bekommen oder dass sie den Code geknackt haben und so weiter, da ist das nicht unbedingt abhängig davon, ob man jetzt finanziellen oder räumlichen Zugang dazu hat, sondern eher, und das passt ja dann auch irgendwie in die Zielgruppe von so experimentellen ElektronikermusikerInnen, so Internet-Nerds, die das dann hinkriegen. Ne?
Warst du auch auf der Website?
Ich habe auf der Website ein bisschen rumgeklickt. Ich habe das leider nicht wirklich hinbekommen. Also da läuft halt ein Track und dann gibt's so bestimmte Elemente, die man irgendwie scheinbar anklicken kann, aber es passiert nicht so wirklich was. Ich habe eine ganze Weile versucht festzustellen, ob sich jetzt an der Musik, die ich da höre, was verändert, je nachdem, wie ich mich da auf dieser Website bewege. Ja. Aber ich fand es schwer zu sagen. Und ich habe dann auf ich habe dann auf Reddit geguckt, die Recherchequelle, wenn alle anderen versagt haben, weil auf Reddit gibt's bekanntermaßen Nerds zu jedem Thema. Und selbst die Nicolas Jarre-Nerds auf Reddit haben es scheinbar nicht geschafft, mit dieser Website zu interagieren. Also ich weiß nicht, ob da irgendwas nicht geklappt hat. Die haben es aber natürlich geschafft, den Quellcode der Seite zu untersuchen und dann dort eingebettet einen Soundcloud-Stream von dem Album zu finden. Das war, glaube ich, nicht die Idee, aber immerhin haben sie dann ihre Belohnung für ihre Arbeit bekommen und konnten das Album schon ein paar Tage vorher anhören.
Ja, das beruhigt mich total, weil mir ging es ehrlich gesagt auch ähnlich. Ein gewisser Anspruch dahinter schön, aber wenn selbst die Reddit-Nerds jetzt da nicht richtig durchsteigen konnten, dann ist es vielleicht fast ein bisschen zu verzwickt, ne?
Also ist vielleicht doch ein Moment, wo dein Vorwurf, dass das doch ein bisschen elitär mitunter ist, ja. Vielleicht greift, ja. Fandst du denn insgesamt, dass Telas ein gutes Album ist oder hat es dir besser gefallen als Senisas?
Ich muss sagen, Telas. Erstmal zum einen, wir haben es jetzt natürlich mit komplett so einem Avantgarde-Album zu tun, meiner Meinung nach. Also man merkt, er ist wirklich ausschließlich nur noch am musikalischen Experiment interessiert. Ich sehe das, ich kann mir das super vorstellen bei einer Kunstinstallation für mich persönlich. Ich gehe dahin, ich fühle mich fancy und ich poste nachher noch ein Bild mit wow, 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 so elusive. Aber das ist nichts. Das ist jetzt nicht... Also
ich kenne dein Instagram-Feed. Genauso ist das doch, Carina.
So, genau so ist das. Logo, immer. Ich bin ständig auf Kunstausstellung.
Ständig beim Sektempfang in der Galerie. Aber interessanterweise immer nur dann, wenn es Free Drinks gibt, ist mir aufgefallen. Ich weiß auch nicht.
Du willst mir heute ein Image geben, ne?
Nein, überhaupt nicht. Ja, die Kunstassoziation oder die Galerieassoziation macht ja Sinn. Nicolas Jarre hat sich ja innerhalb des letzten Jahres auch mehr und mehr so in den Bereich der Installationskunst und der Performancekunst gewagt, so ein bisschen in den Fußstapfen seines Papas also. Aber zu den Alben, ich hatte das Gefühl, ich kann im Vergleich auf Telas ein bisschen mehr entdecken. Das Ding mit der, das habe ich ja im Einspieler schon angedeutet, das Ding mit dem Minimalismus von Nicolas Jarres Musik ist ja, dass sie oft nur scheinbar reduziert und nur scheinbar minimalistisch ist und im Gegenteil das Leise und Subtile eher so bedeutet, dass man ganz nah rankommen kann und sich so aufs Hören konzentrieren und dann meditieren vielleicht und aber auch ganz genau hinhören und dann noch kleine Details entdecken. Und das funktioniert für mich auf Senisas nicht ganz so gut, weil dort mehr Drone-Elemente vorkommen, also wo ein Klang ganz lange ausgehalten wird oder auch ein Klangcluster oder ein Akkord oder so ganz lange ausgehalten wird und ganz lange nachhallt. Und Telas ist auch mehr nochmal als Senisas, gebe ich dir recht, das experimentellste Nicolas Jarre Album. Und das würde ich vor allem daran festmachen, vorher auch auf den unkonventionelleren Tracks von ihm gab es immer noch zumindest einen Rhythmus und ein Tempo und damit eine Struktur. Und hier habe ich das Gefühl, bewegt man sich wirklich frei in der Musik und kann dabei aber auch dann viele kleine Sounddetails entdecken. Das hat mich teilweise zum Beispiel an Gamelan erinnert. So nennt man indonesische Musikensembles, die mit ganz viel Gongs und Metallophonen arbeiten. Und auch hier sind irgendwie metallische Klänge drin. Das ist auch eine Parallele zur Minimal Music tatsächlich wieder. Philip Glass und Steve Reich haben auch Gamelan gehört. Und dann sind auch mal minutenlang nur gezupfte Saiteninstrumente zu hören und dann wieder elektronische Beats, die so aus Störgeräuschen gebaut sind. Also wie gesagt, er schichtet hier nicht so sehr, sondern er wechselt eher ab. Aber es gibt doch sehr viele unterschiedliche Dinge zu entdecken. Ich weiß auch nicht, ob es unbedingt das Album ist, auch so im Bereich elektronische Experimentalmusik, das ich immer und immer wieder anhören werde. Mhm. Aber Telas gefällt mir schon besser als der Vorgänger tatsächlich und insgesamt doch ganz gut.
Findest du denn persönlich, wir sind ja nicht umsonst ein Pop-Musik-Podcast, Mattes. Inwiefern können wir denn, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, jetzt in dem Fall überhaupt noch von Pop sprechen? Ist das noch Pop?
Genau, also ist das noch Pop-Musik, würde ich dann sagen. Wir berufen uns ja da auf den deutschen Pop-Papst Dietrich Diederichsen, Popmusik mit Bindestrich. Ich wiederhole den Stoff der ersten Unterrichtsstunde. Das ist der Pop-Theorie-Part. Ich weiß, unsere HörerInnen lieben das. Mhm. Diederichsen versteht unter Popmusik nicht unbedingt die Musik, sondern einen Zusammenhang zwischen der kommerziellen Produktion der Musik und auch der Rezeption, indem man über diese Klänge irgendwie einen Zugang zur Welt schafft und wo die Musik mit Mode, Performance und mit noch vielem mehr zusammenkommt. Er sagt auch, was ich jetzt auch über Nicolas Jarre schon gesagt habe, dass nicht unbedingt die Komposition wichtig ist, sondern der Klang. So funktioniert in Diederichsens Popmusikdefinition die Abgrenzung zur klassischen Musik und zum Jazz. Und die komplizierte Frage ist dann, ab welchem Punkt experimentelle Popmusik denn eigentlich Experimentalmusik ist und ob sie dann von dieser Definition ausgeschlossen wird. Und wir haben schon gesagt, Nicolas Jarre hat sich im Laufe seiner Diskografie und jetzt mehr denn je der Experimentalmusik zugewandt. Zum einen tritt er wie ein Popmusiker auf, er spielt auf Festivals, wir kennen sein Gesicht, wir finden ihn attraktiv. Und zum anderen geht es um Klanglichkeit, es geht um Effekt, es geht darum, dass die Bassline, dass der Stimmeffekt, was auch immer, einen berührt und man weiß gar nicht so genau, warum. Das ist ein Teil von Dietrichsens Popmusiktheorie, von Diddys Popmusiktheorie, den ich letztes Mal noch gar nicht erwähnt habe. Für dieses Phänomen, dass man eben nicht genau sagen kann, wie bei einem eher kompositorischen Ansatz, das war jetzt die Terz und die Quinte, das war der Harmoniewechsel, was mich so sehr berührt hat, sondern etwas, was man gar nicht unbedingt greifen kann, dafür verwendet Dietrichsen den Begriff des Punktum. Und den Begriff Punktum entlehnt er bei der Fototheorie und bei Roland Barthes, der sagt, das Punktum ist das Zufällige in einem Foto, das beim Ansehen ganz genau mich subjektiv berührt. Und Barthes unterscheidet das aber von der Kunst des Fotografieren, weil er unter Kunst eher sowas wie Handwerk versteht, mit einer Intention dahinter. Und dazu kann sich Popmusik natürlich, oder dazu verhält sich Popmusik in zwei Weisen. Dass das Punktum in der Popmusik eine Rolle spielt, ist, denke ich, irgendwie nachvollziehbar. Ich finde es sogar ein bisschen verwunderlich, dass vor Dietrichsen niemand auf die Idee gekommen ist, das mal vernünftig theoretisch zu beschreiben. Also wenn halt die Stimme von einem Sänger heult oder bricht oder wenn man das Plattenrauschen im Sample hört oder was auch immer, dann sind das Dinge, die einen vielleicht affizieren, ohne dass sie unbedingt intendiert sind oder ohne dass man sie vielleicht sogar in dem Moment, wo man das hört, benennen kann. Und dann gibt es natürlich jede Menge kommerzielle Popmusik, die versucht, diesen Effekt jedes Mal, wenn er passiert, zu verstehen und dann bewusst zu reproduzieren. Dadurch wird dem Effekt aber eigentlich seine Subjektivität genommen und dann ist das im Prinzip auch kein Punktum mehr. Und es gibt Versuche, so in der neuen Musik, Musik ohne Intention zu erzeugen, oder in der Aleatorik von John Cage oder von Karlheinz Stockhausen, der grob gesagt so Klavierpartituren zerschnitten und dann zufällig wieder zusammengesetzt hat zum Beispiel. Das ist dann Experimentalmusik, das kann man sich ganz gut vorstellen, denn es gibt ja quasi eine Versuchsanordnung. Und das ist dann aber wahrscheinlich auch keine Popmusik mehr. Und Künstlerinnen der experimentellen elektronischen Musik interessieren sich dafür oft auch allein deshalb, weil sie sich für die technische Erzeugung von Klängen interessieren. Ja. Wenn die Musik also jetzt wie bei diesem letzten Nicolas Jarre-Album nicht mehr wirklich Struktur hat, dann weiß man möglicherweise bei der Klangerzeugung selbst auch nicht genau, passiert jetzt was, wenn ich das noch länger aushallen lasse, wenn ich es verlangsame und so weiter, passiert dann vielleicht noch ein Störgeräusch, das ich dann interessant finde und verwenden möchte. Und das ist dann zum Teil Experimentalmusik und zum Teil aber auch total Popmusik, weil es eben im Gegensatz zu Cage und Stockhausen nicht um kompositorische Prinzipien geht, die man dekonstruiert, sondern es geht komplett um die Klanglichkeit. Es gibt nur bedingt künstlerische Intention, außer eben der Intention, dass durch das Experiment genau solche Punktum-Effekte entstehen, die einen berühren und man weiß gar nicht genau, warum und was dabei eigentlich passiert ist. Und genau auf dem neuen Album, wie gesagt, ist Nicolas Jarre irgendwie in diesen experimentellen Randgebieten der elektronischen Musik angekommen, wo die Musik ganz viele Möglichkeiten bietet, glaube ich, solche Affekterlebnisse zu haben. Dadurch, dass man sich so frei in dieser Musik bewegt. Und deswegen würde ich sagen, ja, Nicolas Jarre ist auf jeden Fall noch Popmusik, aber zunehmend im Laufe seiner Diskografie spielt er auch mit dem, was Popmusik ist.
Okay, also schon noch Pop, aber auch sehr experimental, aber schon irgendwie auch noch poppig. Fazit. Okay.
So, um mal zu beweisen, dass wir selbst hier im Podcast uns überhaupt nicht vorwerfen lassen können, prätentiös zu sein.
Nee, null.
Aber ich finde das gerade, also sorry an alle, die jetzt abgeschaltet haben während dieses Monologs, aber ich finde das gerade bei Nicolas Jarre.
Ich habe sehr viel Rosé getrunken in der Zeit.
Ich finde das gerade bei Nicolas Jarre eignet sich das tatsächlich ganz gut, weil. Das haben wir am Anfang schon erwähnt, ne? Wie gesagt, gerade das Subtile daran irgendwie ermöglicht, dass man sich ganz, ganz frei darin bewegt und auch ganz unterschiedlich dazu verhält. Beim dritten, vierten Hören vielleicht hier oder da irgendwie so noch ein Geräusch entdeckt oder so, das einem gefällt.
Wir sind in der Zeit schon 3 graue Weisheitshaare gewachsen. Ich fühle mich schlauer. Ich fühle mich, als hätte ich was gelernt. Ich hoffe, euch geht's auch so.
Nice. Carina, bevor wir uns gleich noch an irgendeiner Straßenkreuzung auf Sekt treffen, ich versuch dir ein Alkoholproblem anzuhängen, währenddessen meldet sich mein Raucherhusten. Ja. So, bevor wir das machen, Carina, kommen wir zu unseren Songs der Woche.
Juhu! Mathis, du hast vorhin, ohne es zu wissen, Hast du eigentlich mich schon angeteasert? Mein Song der Woche. Ich habe mich für den neuen, wunderschönen Song des UK-based Singer-Songwriters und Producers Mr. James Blake entschieden. Der kam mir heute schon vor. Was man auf jeden Fall sagen kann, finde ich, ist, dass die Art und Weise, wie James Blake so Piano-Balladen und Futuristisches aus UK Bass und Future Garage zusammenbringt, immer noch so eine sehr eigene Handschrift hat, die ziemlich unverkennbar und einzigartig ist. Ich hatte zwar zwischendrin so ein bisschen Probleme mit ihm. Das dritte Album, The Color in Anything, fand ich jetzt nicht super nice. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass er nicht so richtig weiß auf dem Album, wo er jetzt eigentlich damit hin will. So ein bisschen lost wirkte. Und das vierte, letzte Album ist hier in Form. Da wiederum war es so ein bisschen so, hey, ich bin nicht mehr der nette, traurige Dude. Ich bin jetzt super happy und ich kann alles. Und ist so ein bisschen so querbeet, bei allem mal irgendwie was abgegriffen. Das war mir teilweise so ein bisschen wie so ein krampfhafter Beweis. Ich kann jetzt auch andere Sachen machen. Für mich persönlich. Aber nicht so die Single Are You Even Real, die jetzt erschienen ist. Bereits die zweite Standalone-Single nach You're Too Precious. Ansonsten hat sich James Blake ja eher in Corona-Times Coverversionen auf seinem Social-Media-Kanal verschrieben. Auf jeden Fall kann man sagen, dass wie schon beim Titel zuvor der anderen Single er immer noch sehr doll verliebt ist und davon singt. Es ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es ein bisschen zum Kotzen. Wenn man sich den Text wirklich durchliest, macht mich das eigentlich ein bisschen sauer. Aber wenn man die latente Eifersucht mal wegschiebt, dann macht man ja auch nicht. Ist es ein sehr berührender Song, auf sehr gute Art und Weise. Vor allem aufgrund einer unfassbar bezaubernden Streichermelodie, meiner Meinung nach, die dem Song nach dem Refrain immer wieder stützt und so was super wunderbar Episches hat. Fast ein bisschen kitschig, sehr dramatisch, aber mit Drama hat man mich ehrlich gesagt immer. Und davon abgesehen besitzt der Song natürlich alles, was so einen klassischen James Blake Song ausmacht eigentlich. Also Dubstep-inspirierter Beat, Piano-Melodie, in die dieser Beat reinhaut, so eine bisschen kläglich zitternde Stimme mit verträumter Anmut. Aber was eben so ein bisschen neu ist und diesmal super bemerkenswert meiner Meinung nach gelungen ist, ist diese orchestrale Ausschmückung mit diesen Streichern und eine sehr, sehr nuancierte Vocal-Performance meiner Meinung nach. Also Daumen hoch an alle ekelhaft Verliebten an diesen Song. James Blake, Are You Even Real? Mein Song der Woche.
Nice. Mein Song der Woche. Wir haben so lange keinen Podcast gemacht, dass es mir echt ein bisschen schwer gefallen ist, mich zu entscheiden. Ich wollte deshalb kurz zwei Shoutouts verteilen. Mhm. Nummer eins an Haiti, die beste Rapperin Deutschlands. Und damit meine ich nicht, dass sie die beste weibliche Rapperin ist, die ein sehr gutes Album namens Sui Sui gemacht hat. Und Nummer zwei an Gaika, den britischen Untergrundkünstler irgendwo zwischen Rap, Dancehall und Industrial Techno, der unter dem Titel Seguridad ein Album veröffentlicht hat, das komplett von den Künstlern des mexikanischen Labels NAFI oder NAAFI produziert wurde und sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Wahrscheinlich, weil es nicht wie gewohnt bei Warp Records erschienen ist. Das möchte ich allen sehr ans Herz legen. Gaika, sehr, sehr unterschätzter Musiker. Mein Song der Woche aber, der eigentlich von letzter Woche ist, kommt von der Collabo 100 Gags, Tommy Cash und Hannah Diamond. Oh mein Gott, dieser Song. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Song aussprechen soll. Es ist irgendwie 31 What Never Stop XXX Remix. Es gibt ja diesen Trend unter hippen zeitgenössischen Artists, ganz viel mit Sonderzeichen und Groß- und Kleinschreibung zu arbeiten, weil Spotify das alles bereitwillig mitmacht. 100 Gags treiben dieses Spiel auf jeden Fall auf die Spitze. Die haben ein Remix-Album veröffentlicht von ihrem 2019er Album 1000 Gags. Das Original von diesem Song war schon so eine Art apokalyptische Techno-Version von Kiss Me Through the Phone von Soulja Boy von 2008. Und das hier ist eher so die apokalyptische Autoscooter-Version. Und im Autoscooter läuft Eurodance und alles in auf Ecstasy. Tommy Cash macht eine Pitbull-Impersonation. Er sagt so Mr. Worldwide am Anfang. Dylan Brady und Hannah Diamond singen so Teenage Dream, Katy Perry-Melodien. Das ist alles sehr 2000er. Und das ist eigentlich de facto ein Hard-Style-Track mit Referenzen an Soulja Boy, Pitbull und Katy Perry. Und am Ende wird das Ganze nochmal aufgebrochen und es geht in halbem Tempo weiter mit so ganz viel Groove und Autotune-Gesäusel. Oh mein Gott. Wirklich, dieser Song hat mich fertig gemacht und ich liebe es.
Hörst du das wirklich zu Hause? Ich wusste ja, dass du den liebst. Ich hatte ihn auch in deiner Playlist gesehen. Ich habe es wirklich versucht, aber es war schon krass.
Ich höre das zu Hause und ich fühle mich dabei. Wow. Richtig toll. Das ist mega. Das ist echt so die 2.0-Version eigentlich von dem PC-Music-Sound schon fast. Es ist Deconstructed Autoscooter Music, habe ich auf Twitter geschrieben.
Also. Oh, nice. Ja, okay. Kann ich mir was da vorstellen. Ich hasse zwar Autoscooter, wie wir alle wissen.
Voll, genau, aber es ist so, es zitiert irgendwie so das, was man kennt und was ja irgendwie auch so ein Gefühl hervorruft, aber halt so das Gefühl, man würde da mit seinen Weirdo-Freunden irgendwie am Autoscooter rumhängen und dann halt am Ende, weiß ich nicht, kommen Engel vom Himmel, während dann irgendwie Hannah Diamond da ganz hohe Autotune-Parts singt, während der Song plötzlich so auf halbem Tempo wie so ein Breakdown vor sich hin groovt. Finde ich großartig. Find das Song des Jahres bisher.
Wow, das ist gut, Mann. Du kannst das ganze Sommerloch lang dazu abdancen. Schön.
Gut, apropos Sommerloch, nächste Woche werden wir wahrscheinlich auch über kein aktuelles Release sprechen, aber wir haben uns jetzt stattdessen was ganz Besonderes überlegt, das verraten wir jetzt aber noch nicht. Wir machen eine Konzeptepisode.
Ich bin so aufgeregt, ich habe gekleckert mit dem Rosé.
Ja, ich trinke jetzt den Rest von meinem Sekt auf Ex, dann gehe ich eine rauchen, Carina, dann gehen wir noch ein Bier trinken.
Das machen wir.
Und nächste Woche sind wir auch wieder in voller Besetzung. Fionn, Carina und ich sprechen über Popmusik. Bis dahin, macht es gut, hört viel Musik, lest Dietrich Diederichsen.
Oh ja, Didi.
Lest Didi. Wer werdet auch Didianer, wie ich gerne sage, wie ich mich gerne selbst bezeichne. Bis dahin, ciao.
Tschüss.